Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Des Teufels Gebetbuch. Und dafür ist zu Ihnen gekommen, ist zu euch gekommen, der Großmeister des fantastischen Romans. Die Chinesen würden wahrscheinlich sagen, der große Drache unter den Fantasy-Autoren, der mehrmalige Fantastikpreisträger Markus Heitz. Herzlich willkommen.
Yay. Also der neue Heitz stimmt ja nicht ganz, ich bin immer noch der alte, aber es ist ich bin sogar noch älter.
Aber das ist das neue Buch von Markus Heitz.
Ja, okay, gut.
Im Zweifel hast aber du recht.
Ja, sehr
das
schön.
Wollen wir festlegen.
Ah, Mensch, das finde ich super.
Für diese 30 Minuten.
Ja.
Erschienen ist das Teufels Gebetbuch im Verlag Knauer. Wir werden jetzt eine halbe Stunde über dieses Buch sprechen und danach ist Markus so gut steht bereit für eine kleine Signier-halbe Stunde, wer Lust hat.
Die können wir auch ein bisschen verlängern, je nachdem wie viel Aufwand, aber wir gucken, wie weit wir kommen. Wir sind da flexibel.
Für eine kleine Signier 24 Stunden, wie ich gerade gehört habe. Markus, der Titel sagt ja fast schon, des Teufels Gebetbuch, es geht um Kartenspielen, es geht um Karten auch physisch, Kartendecks, das ist das Hauptmotiv durch diesen Roman. Wie bist du darauf gekommen, dich mit Kartenspielen auseinanderzusetzen?
Also es geht schon beim Titel los. Ich wäre sehr froh, wenn ich den Titel erfunden hätte, das Teufelsgebetbuch, weil das Ding ist ja schon eine Ansage. Tatsächlich ist das Teufelsgebetbuch ein Ausdruck, der aus christlichen Kreisen kommt und die praktisch dazu das Kartenspiel negativ besetzen wollten. Weil das Kartenspiel hat alle möglichen Leute ins Verderben gerissen durch das Spiel an sich und die Menschen haben um Haus, Hof, Vieh und alles Mögliche gezockt. Und die Christen waren natürlich dagegen, dass ein solches Spiel weiter im Geschäft ist und haben kurzerhand das Kartenspiel als des Teufels Gebetbuch betituliert, damit man sieht, dass sowas Böses kann nur vom Teufel kommen.
Ja, und bei dir ist das Kartenspiel aber auch wirklich böse, wir kommen drauf.
Ja, also die Idee, du hast mich nach der Idee gefragt.
Ja.
Ich habe im Vorfeld des Projektes bei Leserunden mich immer so umgeschaut und habe gefragt, wer hat denn hier schon mal Karten gespielt? Ganz egal, ob Mau Mau, Canasta, Bridge, Magic, ja, Quartett und Uno, was man immer man kennt. Und die meisten haben dann 99,9% haben die Hand gehoben. Und dann habe ich die Gegenprobe gemacht und gefragt, wer genau weiß denn, wo das Kartenspiel historisch betrachtet herkommt. Und da wiederum haben sich so gut wie keiner gemeldet. Und da dachte ich mir, das ist ein super Ansatz, weil ich wusste es auch nicht, bevor ich mich nicht eingefuchst habe.
Ja. Und bist du selber jetzt, hast du was zu tun mit Kartenspielen? Machst du das selber privat? Wahrscheinlich, oder?
Ja, ich verliere gerne und ständig ein Mau Mau, man glaubt es kaum. Ja. Habe auch schon bei Pokerturnieren mit Freunden auch diverse Centmünzen verloren. Bin also nicht der größte Kartenzocker. Deshalb habe ich dann auch ein eigenes Kartenspiel erfunden, weil ich dachte, hey, wenn ich schon was Eigenes erfinden kann, dann mache ich doch ein Kartenspiel, wo ich Vorteile habe. Nein, ich habe keinen Vorteil.
Das Kartenspiel heißt Superieur und man kann dabei sterben. Aber da kommen
Nein, nur ein Buch, um Gottes Willen.
Aber da kommen wir gleich drauf.
Man kann dabei sterben, was ist das für eine Aussage hier? Ja, also nur ein Buch, nicht in echt, keine Angst.
Gucken wir mal, kommen wir dann dazu. Wollen wir ein bisschen einsteigen in die Geschichte?
Gerne.
Es gibt zwei Erzählebenen. Die eine spielt in Leipzig im 18. Jahrhundert. Und die andere spielt heute und weltweit, kann man grob mal sagen. Ich hätte Lust, steigen wir mit dem 18. Jahrhundert ein, mal sozusagen die Grundlagen klar, wo kommt denn dieses Kartenspiel, dieses Teuflische nun her? Nämlich aus dem 18. Jahrhundert, mit dem die Figuren dann jetzt in der heutigen Zeit umgehen müssen. Bastian Kirchner ist die Hauptfigur im 18. Jahrhundert. Das ist ein Kartenmacher. Er stammt aus Altenburg. Altenburg nicht ohne Grund. Große Skatstadt. Er wird in Leipzig angestellt im Verlagshaus mit Druckerei Breitkopf in Leipzig. Kupferstecher sind da am Werk und Notendrucker. Sag uns, was ist der Bastian, was hat er in Leipzig zu tun?
Also, wer ein paar Romane von mir kennt, weiß, Leipzig taucht sehr oft im Mysteriebereich auf. So, jetzt habe ich gedacht, für das Teufelsgebetbuch schreibe ich mal was ohne Leipzig. Ah ja. Habe ich gedacht.
Hat funktioniert.
Ja, blöd jetzt eigentlich. Nein, also nicht blöd. Ich fand das sogar ganz im Gegenteil sehr spannend, weil es hat wieder gezeigt, an Leipzig kommt man halt nicht vorbei. Eben durch die Nähe zu Altenburg. Auch die Kartenmacher aus Altenburg sind nach Leipzig rübergekommen, haben hier eben auch Karten hergestellt über Kollege Breitkopf. Und eben dieser Bastian ist ein sehr begnadeter Kartenmacher, ein Entwerfer von diversen Kartensets, was aber eigentlich illegal ist. Wer das nicht wusste, ganz am Anfang, als das Kartenspiel zum ersten Mal aufgetaucht ist im 14. Jahrhundert, 1367 ist die erste historische Quelle dazu, ist das Kartenspiel sofort verboten worden. Also das Kartenspiel tauchte in Westeuropa auf und war sofort verboten, weil eben so viele Leute sich um Kopf und Kragen und Hab und Hof und überhaupt alles gespielt haben. Und deshalb hat die Obrigkeit erstens ein Verbot eingeführt, und als die Obrigkeit gemerkt hat, die Leute spielen trotzdem, ja, wollten sie am Elend zumindest mitverdienen und haben dann Steuer auf Spielkarten erhoben. Hey, das ist clever, ja. So wie es Tabaksteuer gibt und Alkoholsteuer, gab es dann auch die Spielkartensteuer. Die gibt es aktuell nicht mehr in Deutschland. Also so viel Umsatz hat man heutzutage nicht mehr gemacht mit Spielkarten. Aber damals war darauf Steuer, und wer dagegen verstoßen hat, wurde mit empfindlichen Strafen belegt. Und deshalb macht Bastian das im Geheimen und hat immer so ein paar Karten dabei, um sie ein bisschen rumzuzeigen, weil er ist sehr stolz auf das, was er macht. Und die Karten sind auch sehr einzigartig. Ja, und so kommt es eben, dass er dann in Gesellschaft ein bisschen seine Karten rumzeigt.
Ja.
Und damit bringt er sich buchstäblich nicht in Teufels Gebetbuch, aber fast in Teufels Küche sozusagen.
Weil er nämlich einen Auftrag bekommt, besagtes Gebetbuch des Teufels herzustellen. Von einer Figur, ich will jetzt nicht zu viel verraten, das ist schwierig, stopp mich, ja. Aber von einem dämonischen Typen, von Martin Dietrich. Was ist das für einer und was führt er im Schilde, als er Bastian anspricht?
Genau, ich muss jetzt nochmal kurz zurückblenden, weil bei der Recherche rund um Leipzig habe ich dann festgestellt, Goethe hat sich zur gleichen Zeit rumgetrieben in Leipzig, als auch die Familie Breitkopf hier war. Die jungen, die Söhne von Breitkopfs haben mit ihm zusammen studiert. Und es gab auch in Leipzig verschiedene Hexenprozesse. Und historisch betrachtet gab es diese Figur natürlich, dieses Herrn Dietrich. Der hat ein bisschen anders gelebt, also vorher, aber es gab ihn. Er wurde auch der Zauberei angeklagt. Und dieser Typ möchte ein ganz besonderes Kartenspiel, das besonders designed ist. Und das versteht Bastian nicht auf den ersten Blick. Aber es ist natürlich mehr als ein Kartenspiel, weil bestimmte Formen darin durchaus einen gewissen Sinn ergeben, wenn man sich eben auf böse, böse Magie versteht. Mehr möchte ich aber nicht spoilern hier.
Und trotzdem, ein kleines Wort zu dem Kartendeck. Wenn wir dann nachher in die Jetztzeit einsteigen und die Geschichte weltweit uns erzählen lassen von dir, da sind dieses Kartendeck als Einzelkarten verstreut weltweit. Ich versuch's mal so. Nicht ohne Grund.
Ein Kartendeck besteht ja aus einer gewissen Gesamtanzahl, und natürlich, es stellt sich im Verlauf des Romanes raus, dass jede einzelne Karte eine besondere Wirkung auf Menschen hat. Für Menschen, die ein bisschen anfällig sind fürs Glücksspiel oder fürs Kartenspiel generell. Und was geschieht wohl, wenn jede einzelne Karte zusammen mit einer anderen gespielt wird und das ganze Deck in einem wieder versammelt ist und mit dem dann gespielt wird? Also man kann sich ausrechnen, dass wenn es am Anfang schon eine einzelne Karte eine unschöne Auswirkung hat, wie ist dann wohl das Zusammenspiel aus allen Karten in einem Spiel?
Ja, ich glaube, so weit können wir gehen. Es ist kein gutes Kartenspiel, okay?
Nein.
Gut, so weit. Dann springen wir jetzt in die Jetztzeit und lernen jemanden kennen, der uns durch die Geschichte führt. Thaddäus Boch, 50 Jahre alt, Ex-Kartenspieler, spielsüchtig, jetzt clean, verarmt, 2,5 Millionen Euro Schulden. Eine bewegte Spiel- und Drogenkarriere.
Ja, das ist so praktisch die Botschaft, Glücksspiel kann süchtig machen.
Okay.
Weil bevor ich dann E-Mails kriege, wo drin steht, ey, der Heiz hier, der verführt zum Kartenspielen überhaupt, Leute, was soll das? Deshalb habe ich auch Thaddäus Boch extra so angelegt, ja, dass man gleich versteht, Freunde, wer durch die Gegend fährt und pokert, kann verdammt viel Geld verdienen und kann sich auch richtig ruinieren, nicht nur sich, sondern auch sein Umfeld und seine gesamten Beziehungen. Deshalb, also der moralische Aspekt mit Hinweisung auf erhöhte Obacht beim Glücksspiel, ne? Ich habe mich abgesichert.
Das nehme ich mal so hin. Ich glaube aber, dass es viel spannender ist, wie du es gemacht hast, so eine gebrochene Anti-Helden-Figur durchlaufen zu lassen. Also das war sicherlich auch eine Motivation. Du hast dir keinen strahlenden Helden aufs Schild gehoben.
Genau. Nee, strahlende Helden sind bei mir immer problematisch.
Ja,
also das ist immer... Also wenn strahlend, der hält dann nur so strahlend, dass er schon wieder ins Böse kippt. Ja, so wie die Kreuzfahrer immer früher gesagt haben, wir sind ja eigentlich auch die Guten hier. Ja, metzeln ein bisschen durch die Gegend, wir sind die Helden. In dem Fall wollte ich aber Thaddäus Boch als Typ, der schon ganz unten war, wieder zurückkommt und natürlich seine Macken hat dadurch. Und eigentlich denkt er, er ist auf der sicheren Seite jetzt. Er hat seine Lektion gelernt. Er hat alles verloren. Und ausgerechnet jetzt, wo er denkt, er ist safe und arbeitet als Sicherheitsberater im Spielcasino Baden-Baden, ausgerechnet jetzt bekommt er so eine Karte, die das wieder alles hochholt und alles Schlechte von ihm, wo er denkt, er wäre es losgeworden. Natürlich, er gerät in den Besitz einer solchen Karte, seiner bösen Karte. Und die wird sich wahrscheinlich, ich sage nicht, dass es so ist, der wird sich natürlich wahrscheinlich auf ihn auswirken, auf sein Verhalten und wie er sich benimmt und wie es ihn nochmals verändert.
Es ist eine Pik 9. Er verbündet sich, Thaddäus verbündet sich mit einer jungen Ärztin, einer Koreanerin. Wie sprichst du sie aus? Hyun Po.
Ja, so hätte ich das auch gesagt.
Hyun Po. Warum verbünden sich die beiden? Was erleben die beiden? Was ist ihre Mission?
Also in dem Roman kommt ein Kartenspiel vor, das heißt Superieur. Wie gesagt, wir sind gerade auf Tour damit, Qualifikationsturniere zu machen. Und keine Angst, das sind keine historischen Regeln. Sollte jemand zwischendurch noch einsteigen wollen bei diesem Qualifikationsturnier. Ich kann zumindest sagen, wir hatten bis hier 4 Runden und alle Teilnehmer haben sie lebend verlassen. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Ja, damit habe ich nichts zu tun, Freunde. Ja. Aber zumindest die Leute, die Teilnehmer, haben es alle überstanden. Und im Buch gibt es illegale Superieurrunden, die spielen nach historischen Regeln. Und wer da das Pik Ass zieht, das ist die Todeskarte, der wird an Ort und Stelle am Spieltisch eliminiert. Also ein bisschen russisch Roulette, so ähnlich, nur mit Karten. Und Miss Poe hatte einen Verlobten, ich sag's mal so, hatte. Ja. Und sie findet sehr schnell raus, dass er an solchem Turnier teilgenommen hat. Und sie gerät dann über ihre eigenen Recherchen ins Spiel, wenn man so möchte, und muss sich dann, um rauszufinden, was damals in dieser Runde passiert ist, mit Thaddäus sozusagen ein Tag-Team bilden, um rauszufinden, was es mit der Karte auf sich hat und warum ihr Verlobter hat überhaupt sterben müssen.
Genau, das ist Miss Poes Motivation, der Verlobte.
Ja, und weil wir sie gerade angesprochen haben, ich mache das mal so, auf dem Cover vorne erkennt man natürlich auch das Pik Ass, ja, Todeskarte, man sieht es eindeutig. Also mehr Totenschädel geht nicht mehr. Gibt es Metal-Fans? Ja, die Kleidung ist schon so. Gibt es Metal-Fans? Yeah. Okay, da muss ich ja nicht... Du auch?
Aber
auch
hallo.
Du, Brutus. Da muss ich ja nicht sagen, es gibt eine Band, Motorhead, die ein Denkmal gesetzt hat, die Ace of Spades. Aces High von Iron Maiden lasse ich mal außen vor, da ging es mehr um Flugzeuge, aber selbst Motorhead singt schon über diese Ace of Spades. Warum ist das die Todeskarte? Und das war auch im Zuge des Romans, habe ich rumrecherchiert, weil ich wissen wollte, woher kommt das eigentlich? Warum ist das Pik Ass die Todeskarte? Gibt es einen historischen Grund, warum alle glauben, bringt Tod und Verderben? Zum einen dachte ich zuerst, ich hätte des Rätsels Lösung, es gibt nur Vermutungen, ja, gleich vorweg, es gibt nur Vermutungen. Zum einen gab es früher, das Pik Ass war die Steuerkarte in England. Also man durfte in England nur Kartenspiele verkaufen, wenn man die Steuer abgedrückt hat. Und dafür bekam man einen Steuerstempel auf das Pik Ass. Wer diesen Steuerstempel gefälscht hat oder nicht hatte, der Hersteller, wurde im 18. Jahrhundert noch eliminiert. Also Steuerbetrug war damals nicht mit Knast und du wirst wieder Manager, sondern Steuerbetrug war damals Tschüss. Ja, das war also nicht so witzig damals. Und da dachte ich mir, gut, vielleicht ist die Assoziation Pik Ass, Start beschissen, du wirst sterben, wirst hingerichtet, fertig. Dann hat mich aber meine Lektorin darauf hingewiesen, und das wusste ich nicht, es gibt eine alte Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson, den kennt man über die Schatzinsel und Crusoe. Und er hat im Jahr 1876 eine Kurzgeschichte geschrieben, das heißt im Englischen The Suicide Club, im Deutsch der Selbstmörderclub. Und da dachte ich mir schon, ey, der Titel ist ja schon mal cool. Ja? Wenn die Story jetzt noch hält, was er verspricht, und leider muss ich sagen, auch wenn die Idee schon über 100 Jahre alt ist, leider ist die Story sehr gut. Die ging an mir völlig vorbei, sie wurde schon ein Dutzend Mal verfilmt und ohne zu viel zu spoilern, es geht im The Suicide Club darum, dass Menschen sich treffen, die sterben wollen, haben aber keine Lust, sich selber umzubringen. Also werden Karten verteilt und wer das Pik Ass zieht, der muss sterben. Wer das Kreuz Ass zieht, muss den umbringen, der das Pik Ass gezogen hat. Und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt. Also nicht direkt am Tisch, sondern irgendwann, wann immer man unterwegs ist, auf der Straße, bei unschönen Situationen, bei schönen Situationen. Du weißt nie, irgendwo latscht einer rum und wird dich umbringen. Aber macht ja nichts, du willst ja eh sterben. Wie es ausgeht, verrate ich nicht. Das steht alles bei Robert Louis Stevenson. Aber diese Geschichte war extrem populär damals. Die ist oft nachgedruckt worden, wie gesagt, ein Dutzend Mal verfilmt. Ich habe es geschafft, an allen Verfilmungen vorbeizugehen, warum auch immer. Aber da die so populär war, vermute ich einfach, dass das so hängen geblieben ist, dass wenn jemand die Todeskarte zieht, das ist Pik Ass, dass man dann sozusagen des Todes ist. Das Pik Ass tauchte später auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg auf, bei verschiedenen Soldateneinheiten als Glücksbringer oder als Todabwehrer. Man kennt es aus verschiedenen Vietnamfilmen, dass die Jungs rumlaufen, oben mit der Pik Ass am Helm, um den Tod eben abzuwehren. Und ich habe mich immer gefragt, wo das herkommt. Und ich glaube, entweder die Steuerkarte, aber ich glaube eher, dass Louis Stevenson der Grund ist.
Auf verschiedenen Kriegsgeräten ist das auch abgebildet. Bevor ich jetzt versuche, über weitere Figuren, die ich versuche mit dir vorzustellen, die du vorstellen sollst, mehr über die Geschichte rauszukitzeln aus dir, nochmal kurz zu Superior und dem Turnier, das du machst. Das hast du jetzt nur nebenbei gesagt. Was läuft da konkret ab gerade? Ihr spielt Karten. Du spielst Karten mit
Ja, Lesern. Wir machen verrückten Scheiß, wie es so schön heißt. Das Kartenspiel kann man wirklich spielen. Und wir machen gerade eine Qualifikationsrunde quer durch Deutschland. Es werden bei Lesungen 10 Mann gezogen, die später gegeneinander antreten. Und der Gewinner oder die Gewinnerin darf dann am 1.4. nach Baden-Baden ins Spielcasino und tritt da nochmal in der großen Runde an, wo ich dann auch Gegner sein werde. Und wer schon mal in Baden-Baden war, weiß, das Spielcasino ist sehr flauschig und sehr James Bond-like. Also das ist schon eine große Atmosphäre. Und der Abendmoderator da wird James Bond sein. Nein, nicht Daniel Craig, aber immerhin die deutsche Stimme von Daniel Craig.
Dietmar Wunder.
Und wenn man die Augen dazu macht beim Spielen, hat man ständig Bond neben sich stehen. Ist halt blöd beim Spielen dann, ja, weil die Leute werden sagen, oh, du hast schon wieder das Pik Ass gezogen. Oh, du hast schon wieder verloren. Ja. Also keine Angst, trotzdem werden keine Menschen sterben. Aber wir ziehen halt gerade so durch die Lande. Die Termine findet man auf der Website. Und in Leipzig haben wir auch gespielt.
Ja.
Und momentan steht es 2-2. Also es sind 2 Frauen in die Endrunde eingezogen und 2 Herren. Ich bin gespannt, ob das so bleibt vom Verhältnis. Ja, also die Mädels haben auch richtig gut gezockt.
Mhm. Und das hast du erfunden?
Ja, das ist total simpel im Grunde das Spiel. Es ist eine Mischung aus, wer hat die höchste Karte und ein bisschen Poker.
Okay. Weiter zur Geschichte. Es gibt jetzt natürlich nicht die koreanische Ärztin und Thaddäus, die sich fröhlich auf ihre Mission machen, sondern es muss natürlich Feinde und Gegenspieler geben. Wollen wir da den einen oder anderen uns nochmal rausgreifen und ein bisschen versuchen zu skizzieren? Wer ist denn Henri-Pierre Gillot? Ich bin so ein schlechter Franzose. Gillot?
Dabei ist er Belgier. Aber egal. Belgier. Ja. Das ist wie...
Wer ist das?
Hercule Poirot, ja, der immer sagt, hier, alter Franzose, und er korrigiert dann immer, Belgier. Ich bin Belgier.
Ja. Ich habe das ja aufgeschrieben, dass er Belgier ist.
Ja, es steht Belgier drauf. Du bist noch nicht so weit gekommen, Entschuldigung. Ich bin in die Moderation gefahren. Monsieur Gillot hat sehr viel Geld, ist ein bisschen durchgeknallt und sammelt Karten.
Ja.
Und zwar historische Spielkarten. Und man ahnt es schon, dieser exzentrische Typ, der sich für einen Bruder von Dalí hält, so ein bisschen zumindest, hat natürlich entsprechende Ressourcen und monetäre Firepower, dass er das Leben von Thaddäus und Jun sehr schnell schwierig machen kann, die ja versuchen rauszufinden, was es mit diesen Karten auf sich hat.
Ja.
Auch er möchte natürlich bestimmte Karten haben.
Ja, das ist ein extravaganter Pfau, kann man sagen. Und er hat einen Mitarbeiter, den Frederic Roux. Das ist eine starke Figur. Das ist so eine Allzweckwaffe und ein Killer. Sagst du uns 2 Sätze zu ihm?
Monsieur Roux ist immer sehr bedacht und sehr entspannt, hat aber immer genug Waffen dabei, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Man kann schon sagen, er hilft seinem Auftraggeber schon dabei sehr. Das Problem ist halt, dass auch er irgendwann stark in Bredouille gerät. Nur weil man Karten mag und auch er mag diese besonderen Karten, heißt das nicht, dass man immun gegen die Wirkung ist. Und auch das reißt ihn bald in große Bedrängnis.
Ja, und letzte Figur bitte. Es gibt eine Restauratorin, ja. Kartenspiel aus dem 18. Jahrhundert. Hat die ein oder andere Blessur und unser extravaganter Pfau schleppt dann seine Karten, lässt seine Karten bringen nach Avignon, die alte Papststadt, zu Odette Darlan. 2 Sätze grob skizziert diese
Figur. Also sie hier möchte ich am wenigsten sagen, ja. Aber es hat hier so richtig Spaß gemacht, so eine nette Restauratorin vorzustellen, die auf den ersten Blick eigentlich Gefangene von Monsieur Gillot ist, mehr oder weniger, die für ihn Aufträge erledigen muss, weil er offensichtlich irgendwas gegen sie in der Hand hat. Was genau, möchte ich nicht verraten. Und da kommt es dann später zu einem entscheidenden, sehr lustigen Twist, wie ich finde.
Ja, ja.
Also lustig, lustig nach meinen Maßstäben. Ja, das ist, Vorsicht.
Mehr soll nicht verraten werden jetzt, ja, über die Story. Dann nochmal, du hast am Anfang angedeutet, du hast recherchieren müssen. Aber tüchtig, ne, muss man sagen. Gigantischer Anhang hinten dran. Wie bist du denn da vorgegangen? Kartenspiel und deine Recherche.
Also man muss jetzt nicht unbedingt Geschichte studiert haben, um Bücher zu schreiben. Ich habe irgendwann mal Geschichte studiert. Ja, das hat auch extrem viel Spaß gemacht, weil da eben Geschichten lauern, schlicht und ergreifend, wie man eben an der Historie des Kartenspiels sieht. Und ich habe angefangen, erstmal zu gucken, was gibt's an Literatur über Spielkarten. Und sehr schnell festgestellt, es gibt Sekundärliteratur. An Quellen kommt man auch noch ran von damals, eben die Verbote aus dem Jahr 1367 und so. Das funktioniert alles noch. Aber da ich ja das irgendwann mal gelernt habe, wie man vorgehen muss, hat das ganz gut funktioniert. Also aus einem Buch werden mehrere und dann findest du Querverweise und dann geht das recht flott.
Wie wichtig war denn jetzt historische Genauigkeit und wann hast du erlaubt zu fiktionalisieren?
In meinem Roman bin ich da doch recht genau und hinten der wissenschaftliche Anhang, also wissenschaftlich, für Leute, also mein Professor hätte das nicht als wissenschaftlich durchgehen lassen, weil es sind zu wenig Bücher. Es müssen mindestens 20 bis 25 verschiedene Literatursachen sein, die man nachweisen kann. Aber für den Hausgebrauch, für den ersten Blick und zur Eigenrecherche dann zu Hause, wenn man sich einfuchsen will, ist das schon ein ganz guter Überblick.
Und historische Genauigkeit, also du hast dann wirklich versucht, genau zu bleiben und
ja,
das was
ja,
recherchiert wurde, auch
das
so
halt rüberzubringen.
Ja. Es gibt noch, vielleicht einen kleinen Schlenker nochmal zurück in das 18. Jahrhundert nach Leipzig. Es gibt eine historische Figur, mit der du auch arbeitest, das ist Johann Wolfgang Goethe.
Ja, damals noch ohne von.
Ohne
ja,
von,
damals ja. Als Student war er kein von.
Eben,
ja. Ja, also über den stolpert man, wenn man mit der Familie Breitkopf in Kontakt kommt, weil eben Goethe hier rumstudiert hat. Und wir wissen ja alle, Goethe ging ohne Abschluss. Er hat sehr viel Spaß in Leipzig gehabt, bin ich mir sehr sicher. Aber ja.
Also es gibt wirklich die Breitkopf-Goethe-Verbindung, die ist historisch belegt.
Ja, wird auch in Sturm und Drang, wird es auch erwähnt. Und auch der Herr Stock, ein anderer Figurenschnitzer, der im Roman vorkommt, den gab es auch wirklich. Der hat Goethe versucht beizubringen, wie man eben Holzschnitte richtig macht. Also Goethe wurde hier unterrichtet, da kann die Familie Breitkopf, mit den Söhnen hat er studiert. Der Kollege Stock, den gab es wirklich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe versucht, Leipzig zu umgehen, aber nachdem immer eins zum anderen kam und sich alles mehr ineinander geschraubt hat und es hat auch noch gepasst, da musste ich einfach, also da gab es keinen Halt mehr.
Und der junge Goethe jetzt als Student in Leipzig, du zeichnest ihn in deinem Buch als rechten Hallodri. Ist das auch belegt oder ist das dann...
Ja, doch ja? Schon, ja. Also er hat sehr viel studiert, glaube ich, in erster Linie auch gerne in Auerbachs Keller. Ja? Studiert zum Beispiel, wie viel Wein kann man trinken, bevor man nicht mehr nur in sein Büchlein schreiben kann. Bin ich mir sehr sicher.
Okay.
Also Goethe hatte garantiert viel Spaß in Leipzig. Wie gesagt, er kam hier zurück ohne Abschluss. Ich denke schon, dass er so drauf war. Und hat dann in meiner Version des Teufels Gebetbuch, hat er sich natürlich Inspiration geholt für seinen Faust.
Das, ja.
Und einer der Gegenspieler, der Kollege Dietrich, der aufgetaucht ist, hat natürlich sein Auftreten wie später ein Mephisto, der da so um die Ecke kommt und als Verführer fungiert, der eben den freundlichen Kartenmacher dazu verleiten will, diese bösen Karten herzustellen. Und Goethe sitzt immer irgendwo in der Ecke und schreibt tapfer in sein Notizbüchlein. Und wer seinen Faust noch einigermaßen drauf hat, erkennt so eine oder andere Szene wieder, die in Auerbachs Keller spielt oder ein paar Zitate eben aus dem Urfaust.
Und ich hätte jetzt gesagt, wer seinen Faust drauf hat, der weiß auch, welches Haustier Martin Dietrich mit sich führt.
Man könnte es ahnen.
Man kann es ahnen, ja. Es ist kein Papagei.
Es ist ein Pudel.
Ja.
Und ich hatte ja immer, also ich wurde in meinem Leben schon mehrmals von Hunden gebissen.
Oh.
Es gibt auch Hunde, keine Ahnung. Ich bin immer, ja wahrscheinlich, weil ich so groß bin und dann das finden Hunde halt nicht so geil und beißen dann erstmal, geh weg. Ja, so. Und die Bissliste führt der Pudel an. So.
Echt?
Und ich kannte Pudel immer nur als klein und niedlich. Ja. Bis ich dann festgestellt habe, Fehler vom Amt. Ja. Erstens, Königspudel sind richtig groß. Und der Pudel an sich, damals war er gezüchtet als Jagdhund. Den hat man eingesetzt, um das Wild eben zurückzuholen. Das war mir, ja, das hatte ich völlig ignoriert. Und entsprechend ist der Pudel, der da auftaucht, nicht diese nette Variante, sowas Kleines, Nettes, sondern der ist schon sehr beeindruckend und auch ein bisschen dämonisch tatsächlich.
Absolut. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Wollen wir mal hinter das Teufelsgebetbuch einen kleinen Punkt setzen? Ich hätte sonst nämlich noch ein paar andere Fragen. Nämlich die Zwerge.
Die Zwerge im Gebet? Das Zwergesgebetbuch?
Nein. Markus heißt, die Zwerge sehe ich bei meinem Facebook. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Gibt es als PlayStation-Spiel?
Ja, ach Gott, das gibt es ja tatsächlich schon länger. Ja,
die wie sind auch da, immer.
Die sind da klar. Also die Zwerge sind das Erfolgreichste. Ich kann machen, was ich will. An den Kleinen kommt nichts vorbei. Meine Theorie ist immer noch, dass die mit den Äxten immer in Kniehöhe sind, ja, und so alles wegslashen, was versucht, an ihnen vorbeizugehen. Ja, so beim Hürdenlauf oder so, haha, swip. Und da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Brettspiel, Computerspiel.
Graphic Novel.
Nicht nach der Verfilmung fragen, bitte.
Danke. Was ich dich aber fragen will, ist, also du bist Erfolg gewöhnt, ja? Klar.
Aber Erfolg ist so eine Sache. Erfolg ist nie selbstverständlich. Und du weißt auch nie, ob ein Buch erfolgreich wird. Natürlich gibt es die treuen Fans. Da ist jeder Autor und jede Autorin super dankbar für. Aber du weißt nie, ob das nächste Buch auch den Fans gefällt oder darüber gehend hinaus. Und das ist in allen Bereichen, das habe ich vorhin auch schon gesagt, in jedem kreativen Bereich ist das so. Egal, ob du Musiker bist, Bildhauer, Schriftsteller, du machst was Kreatives und kannst nur hoffen, dass es den Leuten gefällt. Und dann bringst du was raus und bist vollkommen überzeugt, die anderen aber nicht. Das ist gerade spannend zu sehen, um den Bogen zu schlagen. Depeche Mode, das neue Album. Wenn man sich anhört, wie das aufgenommen wird, entweder Superfan oder Superhater. Total spannend, was gerade passiert.
Natürlich ehrt dich das, deine Philosophie von Erfolg. Trotzdem will ich fragen, dann gibt es ein Werk von dir, eine Geschichte als PlayStation-Spiel. Was waren das für Gefühle?
Das ist immer sehr merkwürdig.
Also ich stehe
immer noch jeden Morgen auf und suche dann, wenn sowas passiert, die Kamera, wo ich dann so reingucken kann und denke, ich habe doch nur ein Buch geschrieben. Ja. Ja, also was ist, jetzt kann man das auch noch zocken. Was ist denn hier los? Ja. Und ich gestehe, ich bin nicht besonders gut im Spiel. Ich habe das ausprobiert, ja. Und es ist so ein taktisches Spiel. Und in sowas war ich immer schlecht. Wir waren damals mehr so die Tactical Shooter. Ein Typ, eine knarre, klare Aufgabe. Auch wir waren auf LAN-Partys, das war alles sehr lustig damals. Aber ich brauche immer so eine einfache Aufgabe. Ja, das Spiel ist, finde ich, super gelungen, aber ohne jetzt zu viel Werbung zu machen. Aber es ist halt immer noch sehr abgefahren, wenn sowas passiert.
Okay, letzte Frage, letzter Themenkomplex. Letzten Oktober auf der Frankfurter Buchmesse hattest du ja im Gepäck Vidora, Staub und Blut. Viele werden es kennen, eine Wüstenstadt, diktatorisch geführt und aus einer anderen Welt geraten dort ein Halunke und eine Gesetzeshüterin hinein und wollen wieder raus, grob gesagt. Jetzt habe ich gedacht, im Oktober, als ich Vidora wahrgenommen habe, stark gefunden habe, jetzt kommst du in diesen Bücherfrühling mit dem zweiten Teil von Vidora. Jetzt kommst du mit dem Teufel-Gebetbuch.
Richtig, das war mir sehr wichtig. Ja? Ich habe so ein kleines Ich-bin-zu-spät-Trauma. Ich hole jetzt kurz aus, weil die Zeit haben wir noch. Vor Jahren hatte ich die Idee, weil ich habe was gelesen über, dass jährlich so und so viele Menschen auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Ich dachte mir, wäre ein super Thriller. Hab gedacht, lege ich mal nebenhin, schreibe ich später. Sebastian Fitzek hat vor drei Jahren Passagier 23 geschrieben, ein Kreuzfahrtschiff, wo Menschen verschwinden. Seitdem habe ich gesagt, Leute, die Idee mit dem Kartenspiel schleppe ich so lange rum, das muss jetzt raus, bevor wieder irgendjemand anders sowas schreibt. Und ich sage, na, vielen Dank auch, ja. Okay. Aber Vidora 2, dieses Jahr kommt im Sommer.
Ja.
Also zweiter Teil Vidora, im August ist es wieder soweit.
Ich finde, die besten Figuren in Vidora sind die Transportechsen.
Ja, nicht so viel spoilern.
Weil sie so schlau sind.
Ja, und die kriegen auch noch mehr Raum im zweiten Band.
Freuen Sie sich auf die Transportechsen in Vidora und freuen Sie sich auf das Teufelsgebetbuch. Meine Damen und Herren, Markus, das ist dein Applaus.
Yes.
Dankeschön. Erschienen ist das Teufelsgebetbuch im Verlag Knauer. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz lieben Dank, Markus Heitz, der jetzt noch gerne signiert.
Richtig.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.